sprechen würden, der ungewöhnlich, dass wir eine Allianz-Gebetswoche haben mit diesem Stichwort ganz oben drüber, ein hebräisches Wort. Jetzt will ich die Diskussion hier nicht aufmachen, aber das wird vielleicht im Laufe der Woche noch eine Rolle spielen und ihr trefft euch auch am Freitag ja bei den siebenten Tagsadventisten, die eben den Samstag, also den Sabbat im traditionellen Sinne halten und feiern. Also das ist eigentlich ein richtig spannendes Thema, das kann ich hier heute Morgen gar nicht aufmachen, aber ich will nur mal andeuten, wir bewegen uns hier in einer sehr, sehr interessanten Fragestellung. Und was der Sabbat und viele Christen sagen, der Sonntag, denn bedeutet. Und heute ist mir ein Text und ein Stichwort vorgegeben und daran werde ich mich auch halten. Und ich kann nur versprechen, wenn man also regelmäßig zum Beten zusammenkommt, aber auch zu diesem Thema, wird man manche interessante Entdeckungen machen. Ich habe mal vor einer Zeit gehört, also eine Predigt soll einerseits interessant sein, also etwas fürs Hirn haben. Ja, auch für das Hirn, was schon ein paar Predigten gehört hat, möglicherweise, gar nicht schlecht. Und auch was fürs Herz, nämlich relevant sein und fürs Leben. Also interessant und relevant. Das werde ich versuchen. Ich hoffe, es gelingt. Erster Punkt, Arbeit kann kaputt machen. Arbeit kann kaputt machen. Muss nicht. Dieser erste Punkt. Ich lese den Text aus 2. Mose 6. Es ist nur ein Vers eigentlich gegeben für diesen Tag, aber ich werde ein paar Verse mehr lesen, das macht Sinn, nämlich ab Vers 2. Mose wird noch einmal beauftragt, so ist es in der Guten Nachricht Bibel überschrieben. Da sprach Gott zu Mose und sagte, ich bin der Herr. Als Gott, der Gewaltige, bin ich Abraham, Isaak und Jakob erschienen, aber unter meinem Namen der Herr habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Doch ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Schreien der Leute von Israel gehört, die von den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Deshalb will ich jetzt meine Zusage einlösen. Richte deinem Volk aus, ich bin der Herr, ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst für die Ägypter befreit hat. Deswegen dieser erste Punkt, Arbeit kann kaputt machen. Das war die interessante und ätzende Strategie der Ägypter für diese Israeliten, die sich in Ägypten breit gemacht hatten. Das ist eine alte Geschichte mit Josef, wie das alles gekommen ist, erzähle ich jetzt nicht. Die Israeliten waren in Ägypten gefangen. Und erst waren sie ganz gut anerkannt, aber so nach ein paar hundert Jahren, da können sich die Verhältnisse verändern, da dachten die Ägypter, die Israeliten, das sind eine Gefahr und wir wollen sie. Und das wird ganz interessant, im zweiten Buch Mose immer wieder beschrieben, sie machen sie kaputt durch möglichst viel Arbeit. Sie sagen sich, wir müssen sie mit Arbeit so an die Wand drücken, dass sie nicht mehr auf dumme Gedanken kommen, dass sie sich nicht auflehnen, dass sie nicht ihren Gott feiern, dass sie nicht ihre eigene Identität schaffen, sondern dass sie uns weiter zur Verfügung stehen. Und so haben die Ägypter sie mit Frondienst, so heißt es hier, immer mehr kaputt gemacht. Eine interessante Technik, jemanden gefügig zu machen. Und man denkt an Konzentrationslager vielleicht, wo Menschen kaputt gemacht werden sollen durch einen Sklavendienst. Sklavendienste gibt es bis heute weltweit. Strukturen, in denen Menschen gefangen sind, aus denen sie nicht mehr mit eigener Kraft und auch nicht mit eigener Arbeit herauskommen können, durch perfide Strukturen und auch Verschuldungssystemen, wo Menschen nicht mehr rauskommen. Aber auch körperlicher Gewalt. Es ist interessant zu sehen, dass aber Arbeit nicht nur und immer kaputt machen macht. Wenn man sich mit Arbeit beschäftigt, auch in der Bibel, wird man immer zwei Dinge finden. Nämlich Arbeit kann erfüllen Und Martin Luther hat durch seine fantastische Wortschöpfung einen Beruf zu ergreifen, im Grunde genommen auch gesagt, ja, auch der Bäcker hat eine Berufung Gottes. Der backt nicht nur Brötchen, sondern er hat die Berufung von Gott, ihn darin zu ehren, gute, leckere Brötchen zu backen. Und der Bauer hat eine Berufung. Es ist nicht nur ein Job, sondern es ist seine Berufung Gottes. Martin Luther hat sozusagen jeden Menschen in seinem Beruf, in seiner Arbeit gewürdigt. Denn bis dahin waren es oft nur die Priester, die Mönche, die sozusagen einer Berufung folgten. Ja, wie die waren berufen, die hatten ihre Berufungsstories und die anderen machten nur ihre Arbeit. Nein, Martin Luther hat deutlich gemacht, auch das kann Berufung sein. Insofern eine interessante Wendung auch in der Bewertung von Arbeit. Arbeit kann eine Berufung sein. Und jeder, der keine Arbeit mehr hat, Arbeitslose, wissen, es geht hier nicht nur um Geld, sondern es geht darum, einen Platz einzunehmen in der Gemeinschaft von Menschen. Zu wissen, ich habe einen Beitrag, ich habe einen Wert auch durch meine Arbeit. Das ist wertvoll und wichtig. Arbeit kann also eine Berufung sein, kann wichtig sein für Menschen. Aber sie kann eben auch kaputt machen und zerstören. Ich habe in der letzten Woche mit einer Frau gesprochen, die in einer Bank arbeitet, schon seit 30 Jahren, glaube ich. Und sie hat mir erzählt, was da los ist, was dort passiert. Die Vorgaben, Verträge abzuschließen, darüber spricht man nicht gerne, aber ich glaube, es muss mal benannt werden. Ja, es gibt diese Vorgaben, dass es am Ende nicht immer nur um den Kunden geht, sondern darum, Verträge abzuschließen. Dafür können mich jetzt vielleicht Banker hier schelten, aber es ist zum Teil so. Nicht immer, aber zum Teil. Und sie sagt, wir sind jetzt in wenigen Jahren 4 Mitarbeiter in der Bankfiliale weniger, aber wir müssen dieselben Ziele erreichen. Da merkt man, es wird eine Struktur geschaffen, da gibt es immer weniger Lücken. Du kannst immer weniger atmen. Es muss einfach immer mehr gemacht werden. Das ist moderner Frondienst zum Teil. Krankenschwester habe ich gesprochen, Intensivpflege. Dadurch, dass natürlich auch weniger Fachkräfte vorhanden sind, muss man auch sagen, wird es immer enger. Es gibt immer weniger Spielraum. Da darf nichts mehr zwischenkommen. Meine Frau selbst ist Kinderkrankenschwester auf Intensivpflege. Es ist unglaublich schwierig, manchmal diese Schichten überhaupt durchzustehen. Wie gesagt, es ist auch leicht, hier vorne von sowas zu sagen. Viel schwieriger ist es, Lösungen zu präsentieren. Das ist mir bewusst. Gute Lösungen, mit denen Menschen arbeiten können. Aber insgesamt als Gesellschaft befinden wir uns zum Teil zumindest die, die Arbeit haben, auf einem Weg, dass alles immer enger wird. Und dann nehmen wir uns noch die Smartphones und nutzen jede Sekunde, die wir frei haben, um da reinzugucken. Ich habe mich neulich ertappt dabei, wir waren Fahrradfahren, waren wir Pizza essen und meine Frau ging nur kurz auf Toilette. Und anstatt, dass ich mal in die Landschaft gucke, hole ich mir sofort das blöde Ding raus. Das ist auch moderner Sklavendienst, den ich mir selbst auferlege. Oder wo man sagt, ja, man muss immer abrufbar sein, man muss immer schnell antworten. Alles wird enger. Ich sage das mal so, weil ich denke, das ist schon auch ein Frondienst, den wir uns selbst auferlegen. Meine relevante Aussage für dich, vielleicht für dich, für manche vielleicht von uns, ich habe mal diesen Satz gehört und den kannst du mitnehmen, als Warnung, als Hinweis, wen Satan nicht aufhalten kann, den treibt er voran. Manche Leute, die auch in Gemeinden gut unterwegs sind, sind irgendwann nur noch unterwegs und machen und haben jetzt Corona gerne genutzt zu sagen, jetzt bin ich mal weg. Warum? Weil sie nicht mehr wussten, warum sie es tun. Weil sie nicht mehr mit dem Herzen dabei waren, weil sie auch nur noch alles in die Lücken geschoben haben. Wen Satan nicht aufhalten kann, den treibt er vorwärts. Deswegen, wo ist vielleicht dein Frondienst, den du tust und den du anschauen musst, wo du ehrlich sein musst? Ein zweiter Punkt. Der Sabbat ist Gottes gute Idee. Gottes gute Idee. Hier ist gar nicht in dem Text von einem Schabbat die Rede, sondern von einer Grundlage für den Schabbat, für den Sabbat, nämlich dass Gott sein Volk befreit. Ich komme da später noch drauf. Hier ist nicht davon die Rede, aber wenn man sich das Wort mal anschaut, Sabbat, dann kann man das übersetzen mit etwas aufhören, etwas loslassen und ruhen. Wird auch manchmal so gebraucht als ein Ruhetag eben. Interessant ist, wenn man die babylonische Religion sich mal anschaut, dort gab es einen Monat Elul, also ein Monat, in dem der 7., der 14., der 21. und der 28. Tag als ein besonderer Tag gehalten wurde. Und zwar durften dort bestimmte Handlungen mussten unterlassen werden. Sie waren tabu. Warum? Um die Götter zu besänftigen. Interessant. Das gab es in der babylonischen Religion. Aber interessant ist eben, es mussten bestimmte Dinge unterlassen werden, um die Götter zu besänftigen. Etwas ganz anderes ist der Sabbat. Da geht es nicht darum, dass wir Gott besänftigen, sondern dass wir Gott feiern. Und dass wir die Befreiung feiern, die er seinem Volk geschenkt hat. Das ist die wahre Bedeutung von Sabbat. Schon im Alten Testament und natürlich auch für die Gedanken, die wir uns als neutestamentliche Gemeinde über den Ruhetag machen. Wir feiern die Schöpfung, wir feiern den Schöpfer und wir feiern seine Befreiung, die er uns geschenkt hat. Damals aus ägyptischer Gefangenschaft, die wird hier angekündigt, für uns heute die Befreiung durch Jesus Christus. Interessant ist, dass die Christen dann den ersten Tag der Woche als den Auferstehungstag Jesu angefangen haben zu feiern. Und die Frage nach der Bedeutung des Sabbats wurde dann sehr unterschiedlich beantwortet. Aber, dass Menschen diesen Ruhetag brauchen, ist erwiesen. Und man hat ja Versuche gemacht, dass man gesagt hat, wir machen jetzt nur noch jeden 10. Tag frei. Die Leute sind kaputt gegangen. Interessant, wie in der Weltgeschichte und ja weltweit immer wieder Ruhetage eingerichtet werden mussten, und zwar alle 7 Tage. Anders funktioniert es offensichtlich nicht. Gott hat das so eingerichtet. Für uns relevant ist, glaube ich, dass wir lernen müssen, den Sabbat wirklich zu feiern. Zu feiern. Und ich sage das von mir ganz persönlich, und vielleicht geht es dir ähnlich, ich habe immer sehr konsequent, muss ich sagen, einen Ruhetag eingehalten. Manchmal auch sklavisch, 24 Stunden, 18 Uhr aufhören und am nächsten Tag 18 Uhr wieder anfangen. Manchmal tat mir das gut, sozusagen als wie so ein hilfreiches Geländer, das ich nicht überschreiten sollte. Das war manchmal richtig gut. Aber manchmal war es dann auch vielleicht ein bisschen engstirnig. Wichtig war mir im Laufe der Zeit zu lernen, dass ich diesen Freitag wirklich feiere. Und nicht nur ausruhe, um am nächsten Morgen wieder möglichst gut zu funktionieren. Denn das ist meine große Gefahr, als jemand, der auch, ich arbeite sehr gerne. Ich bin happy über Arbeit. Ich bin ein Arbeitstier. Ich finde es super, weil ich denke, Gott gebraucht mich. Ich habe Berufung. Let's do it. Aber wenn ich dann nur sozusagen sage, so jetzt lasse ich das alles fallen, damit ich am nächsten Morgen wieder funktioniere, dann habe ich ein Problem. Weil ich dann wieder alles nur in diesen Dienst stelle, anstatt zu sagen, Gott ist groß und er ist es wert, dass ich hier heute alles liegen lasse, ihn feiere und die schöne Zeit feiere, seine Schöpfung feiere, seine Befreiung feiere. Das heißt nicht nur, dass ich nichts tun muss, es kann auch was sein, dass ich was tue, aber als einen befreiten, als einen schönen Tag, diesen Tag auch begehe und feiere. Das musste ich lernen, damit ich nicht nur sklavisch etwas unterlasse, sondern dass ich ihn feiere. Wir müssen, glaube ich, dieses Konzept eines Ruhetags auch neu überdenken, hier und da, dass wir sagen, dafür sind wir da, dafür kommen wir zusammen. Übrigens, deswegen gehe ich auch gerne in Gottesdienste. Es ist nicht so, dass ich in jedem Gottesdienst etwas Neues lerne. Jemand sagte mir mal, wer nach 5 Jahren immer noch was Neues lernt, hat vorher nicht richtig aufgepasst. Stimmt auch nicht genau, aber darum geht es mir aber nicht, was Neues zu lernen, sondern um miteinander mit meinen Geschwistern Gott anzubeten. Wie gut tut mir das, einfach zusammen zu sein und miteinander Gott zu feiern. Jetzt kann man sagen, Pandemie sowieso besonders. Ich sage das aber auch vor allem, weil manche sind auch abgetaucht und ich sage, hey, ihr Abgetauchten, achtet darauf, dass ihr nicht abtaucht und untergeht, sondern dass ihr die Gemeinschaft sucht, um miteinander Gott zu feiern. Der Sabbat ist Gottes gute Idee und es bleibt Gottes gute Idee. Und ein dritter Punkt, der eben mit diesem Thema Identität zu tun hat. Identität ist ein echt modernes Wort. Also ich wüsste gar nicht, das ist gar kein Wort, ich habe es noch nicht in der Bibel gefunden. Vielleicht müssen wir neue Übersetzungen schreiben, dann schreiben wir das da rein. Aber also es ist eigentlich kein biblisches Wort. Aber was meint das? Identität. Die Frage ist, du musst wissen, wer du bist. Das ist deine Identität. Wer bist du? Und zu diesem Thema, also ich vermute, dass keiner von uns jetzt in einem Sklavendienst arbeitet, aber ich habe schon gesagt, dass wir manchmal auch in der Gefahr stehen, daran zu arbeiten. Ich habe festgestellt, ich halte mich selbst manchmal als Sklaven. Ich betrachte mich selbst als Sklaven und tue mir gar nicht gut. Ich sehe mich als jemanden, der etwas tun muss, um irgendwas zu erreichen. Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Und wir sind in diesem Hamsterrad und denken, es geht vorwärts, aber es geht gar nicht vorwärts, wir drehen uns nur schneller und müssen schneller laufen, damit das Ding im Laufen bleibt. Und so behandeln wir uns. Wir sind letztendlich Menschen und sehen uns als Menschen, die etwas leisten müssen. Und hier kommt die große Befreiung, für mich das große Evangelium, was in Jesus Christus allen Menschen gegeben ist, dass wenn wir ihm gehören, dass wir keine Sklaven sind, sondern befreite Menschen, die ihm und für ihn leben. Das ist das, was Gott hier in diesem Text seinem Volk durch Mose sagt. Sag diesen Leuten, zu denen ich dich sende, meinem Volk, richte ihm aus, ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst wegholen, aus der Zwangsarbeit befreien. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Hier kommt eine völlig neue Identität für das Volk Israel. Wir sind nicht mehr Sklavenvolk, sondern wir sind Volk Gottes, befreit und wir gehören ihm. Eine wichtige Frage: Wer bist du? Und was macht ganz tief in dir deine Identität aus? Wie beantwortest du diese Frage? Wenn du diese Beziehung zu Gott noch gar nicht hast und nicht kennst, dann bist du in der Gefahr, einen Sklavendienst zu tun. Es mag ganz anders aussehen, aber es ist letztlich so. Wenn du weißt, ich gehöre diesem Gott durch Jesus Christus, dann hast du eine Identität der Freiheit. Du gehörst ihm und dadurch, dass du ihm gehörst, hast du keine anderen Götter, sondern allein ihn als Gott. Ich liebe den sogenannten Heidelberger Katechismus, den man aber übrigens nicht nur in Heidelberg liest, sondern auch in anderen Städten. Er ist auch ein paar Jahre alt schon. Und dort gibt es in diesem Heidelberger Katechismus diese erste Frage und Antwort. Es ist fantastisch und das möchte ich euch mal lesen, was dort steht. Die erste Frage lautet, und währenddessen kommen die Musiker gleich schon mal nach vorne, genau, weil wir gleich bald nochmal singen werden. Was ist dein einziger Trost, oder man könnte auch fragen, was ist dein einziger Halt im Leben und im Sterben? Und die Antwort, die muss man genießen. Dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist mein Halt, mein Trost und meine Identität, so möchte ich es mal in diesem neudeutschen Wort sagen. Er hat mich mit seinem teuren Blut, er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Und geht noch ein bisschen weiter. Der Kern dieser Aussage ist, das ist mein Halt, meine Identität, dass ich Jesus Christus gehöre. Du musst wissen, wer du bist. Meine Antwort lautet seit einigen Jahren, ich bin Eigentum Jesu Christi und dadurch Kind Gottes. Und nichts kann mich aus seiner Hand rauben. Und das ist der Grund, weswegen ich feiern kann. Vor einigen Jahren hat einmal, ich glaube, es war irgendein Kardinal in Deutschland, hat gesagt, lieber frei sein als frei haben. Noch besser ist frei sein und frei haben, sage ich da drauf. Aber wenn es drauf ankommt, würde ich sagen, ja, lieber frei sein als frei haben, weil manche Leute haben zwar viele freie Tage, sind aber nicht frei. Und da sage ich, lieber frei sein als frei haben. Wie gesagt, am schönsten ist beides zusammen. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir diesen Gott feiern und anbeten können und diese Freiheit, die er uns schenkt, um seiner selbst und um unser selbst willen auch wirklich gestalten und feiern können. Wir haben jetzt einen Moment der Stille einfach zum Nachdenken. Da kannst du ganz persönlich ein Gebet sprechen. Was möchtest du diesem Gott sagen? Vielleicht ganz neu das klar machen. Ja, ich gehöre dir und sonst keinem. Vielleicht ein anderes Gebet und danach werden wir miteinander singen. Amen.